Achtung, Hinweis, aufgrund GEMA-rechtlicher Auflagen wurden alle Musikstücke aus dieser Radiosendung leider entfernt und durch kurze Melodien ersetzt.
Radioinitiative Rödermark.
Hallo und herzlich willkommen. Zur heutigen Sendung der Radioinitiative Rödermark.
Über Radar Radio Darmstadt auf UKW-Frequenz 103,4 MHz per Internetstream und Podcast über die Homepage radiodarmstadt.de.
Sowie jetzt auch digital auf DAB+. Radio von Rödermark für Rödermark. Ein generationsübergreifendes Projekt der Seniorenarbeit der Stadt Rödermark.
In Kooperation mit Vereinen, ehrenamtlichen Initiativen, Kinderbetreuungseinrichtungen und unserer Stadtreporterin.
Radio von Rödermark für Rödermark. Ein Projekt von der Seniorenwerk der Stadt für Jungen Out. In Zusammenarbeit mit Vereinigungen, Freiwilligersinitiativen, Kinderopfangzentren und uns Verschlaggeber. Das war holländisch.
Danke wie immer für diesen Sendeplatz jeden zweiten Sonntag im Monat an Radar Radio Darmstadt, dem ersten hessischen nicht kommerziellen Lokalradio.
Unsere Themen heute sind:
Grünpatenschaft in Urbrach. Braucht man dafür einen grünen Daumen?
Reparaturcafé in Urbrach. Was wird geboten?
Was macht denn ICO, meinem Freundeskreis Pro Moria in Breidert?
Junge Mitglieder des Ausländerbeirats stellen sich vor.
Veranstaltungstipps.
FA Jugend und Rap AG. Es geht wieder los im Schillerhaus Urbrach. Übrigens, wer bei dieser Sendung gern aktiv oder mit einem Beitrag mitmachen möchte, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 06074 911 350.
Durch die Sendung führen
Moazame Haidari
und Roland Lenz aus Oberroden-Breidert.
Für den Inhalt verantwortlich zeichnet Frau Katja Merten von der Stadtverwaltung Rödermark.
Unser erster Beitrag heute: Grünpatenschaften. Was ist das? Wo gibt es die? Und wer steckt dahinter?
Seit den 90ern gibt es sowas schon, aber so richtig offiziell mit Vertrag erst seit 2014. Schilder weisen darauf hin, dieses Grünpatenrevier wird von Freiwilligen gepflegt.
Unsere Stadtreporterin Frau Greta Diederichs auf der Suche nach mehr Infos und Antworten im Gespräch mit Frau Maria Becker aus Rödermark-Urbrach.
Am 6. April, liebe Frau Becker, bestätigte die Stadt Rödermark ihre Grünpatenschaft für eine Fläche im Jochert in Urbrach. Was ist eigentlich eine Grünpatenschaft?
Allgemein bedeutet dies, dass Bürger auf öffentlichen städtischen Flächen in Rödermark zum Beispiel gärtnern. Eine Grünpatenschaftvereinbarung besteht dann zwischen der Stadt und dem namentlich aufgeführten Paten, der von nun an unentgeltlich, ehrenamtlich auf einer festgelegten städtischen Grünfläche pflanzen, gießen, jäten darf. Die Grünpatenschaftfläche im Jochert ist eine relativ große Fläche, wo 5 große Ahornbäume stehen mit Unterpflanzungen und großen Lücken. Und diese haben wir letztes Jahr gestartet.
Wie lange sind Sie schon in diesem Ehrenamt tätig und wie viele Flächen betreuen Sie?
Schon 2014 durfte ich 3 Baumscheiben vor unserer Haustür mit wenigen Blühpflanzen verschönern. Zeitgleich begannen einige Nachbarn und einige Mitglieder der Quartiersgruppe Urbrach gemeinsam die Verkehrsinsel bei uns im Taubhaus neu zu gestalten. Das war und ist besonders wertvoll, da wir die Gestaltung, Pflanzenauswahl und die Pflege zusammen starteten. Vieles kann jetzt alleine ausgeführt werden, den Wasserschlauch mal ranhalten oder im Frühjahr die Stauden zurückschneiden. Das wird dann von einzelnen Anwohnern durchgeführt. Seit 2020 startete ich dann die neue Grünpatenschaft, die sich jetzt auf mehrere Köpfe auch verteilt hat.
Handelt es sich hierbei um bestehende Anlagen?
Grundsätzlich ja. Grundsätzlich gilt auch, dass die Sträucher und Bäume von der Stadt weiter gepflegt und geschnitten werden. Man muss sich aber bewusst sein, dass viele Grünbereiche in die Jahre gekommen sind und oft schon mit der Bebauung eines Viertels angelegt wurden. So sind Biodiversität, Vielfalt, Insektensterben, Nahrungsangebote für Wildbienen zu diesem Zeitpunkt noch kein Thema gewesen. Hier am Ort gibt es mittlerweile sehr viele aufmerksame und aktive Bürger. Diese sollten sich ruhig auch trauen, ein kleines Stück Grün in ihrem Wohnfeld aufzuwerten. Man braucht nicht viel zu können. Ich bin auch kein Gärtner. Man braucht nur aufmerksam umherschauen. Denn mit den Augen darf man stehlen, zumindest in der Pflanzenwahl. Aktuell kann man das an den neu gestalteten Flächen hier am Ort an vielen Stellen sehen. Zum Beispiel beim Rewe in Oberroden, den neu gestalteten Parkplatzstreifen. Oder am Kranichkreisel, die Flächen hinter dem Badehaus, am Bahnhofsvorplatz. Oder bei uns an der Kreuzung Richtung Offenthal, die Blühflächen im Breidert, am Friedhof und an vielen anderen Stellen. Ein Berater für die möglichen Aufwertungen kann auch die Stadt sein. Frau Lust, die zuständige Dame bei dem Amt für Umwelt, unterstützt mit den Zielen, was an welchen Stellen erlaubt, möglich und empfehlenswert ist. Wir selber waren sehr gut beraten von der Staudengärtnerei Eidmann in Sempt und von der ortsansässigen Biologin, die Frau Lerch, die uns auch heute noch begleitet.
Haben Sie freie Hand bei der Gestaltung und bei der Auswahl der Pflanzen?
Wir haben dies grob mit dem städtischen Bereich abgestimmt, doch ob Blühpflanzen, Farben, Höhe, da haben wir große Spielräume. Die allerwichtigste Vorgabe ist, dass wir keine giftigen Pflanzen einbringen.
Gibt es Vorschriften oder Anleitungen bezüglich der Pflege, beziehungsweise wann welche Arbeiten saisonbedingt zu erledigen sind?
Die Stadt Rödermark gibt den Grünpaten mit einer Liste von Pflegetipps einige Punkte an die Hand. Das sind zum Beispiel die Neubepflanzung im Frühjahr oder dass man kleine Ahornsämlinge und Unkräuter mechanisch entfernen soll. Wichtig auch, dass man keine chemischen Mittel verwendet, Gießempfehlungen und besonders wertvoll auch, dass die Stadt Lavamulch zur Verfügung stellt.
Sie arbeiten im öffentlichen Raum auf eigene Gefahr. Wie sind Sie versichert?
Diese Aktivitäten sind durch die Versicherung der Stadt abgedeckt, die allgemeine Haftpflicht und die gesetzliche Unfallversicherung. Die Eigenverantwortung besteht trotzdem, uns selbst zu schützen, indem wir zum Beispiel je nach Bereich mit Warnwesten arbeiten, aber auch andere nicht gefährden.
Wer zahlt, wenn Ersatzpflanzen beschafft werden müssen? Die trockenen Sommer setzen den Pflanzen zu. Wer sorgt für die Bewässerung?
Die Finanzierung ist Privatsache. Das hört sich erstmal speziell an. Doch ich sehe auch Vorteile darin. Unser Grünstreifen im Jochert wurde von unterschiedlichen Seiten unterstützt. Zunächst finanziell privat, vom Paten und Berater, einigen Anwohnern, dann aber auch durch unsere Quartiersgruppe Urberach, die einen großen Teil getragen hat. Und zu guter Letzt hat die Stadt letztes Jahr einen Zuschuss, eine Förderung für Neuanlagen geschaffen. Dabei zahlt die Stadt 5 € pro neu angelegten Quadratmeter. Ergänzend werden jetzt auch Sachspenden aus unserer Quartiersgruppe oder aus dem Bekanntenkreis hinzugefügt.
Wie viel Zeit investieren Sie so durchschnittlich im Monat für die Pflege?
Es ist sehr unterschiedlich. Mal ist das kaum, wie ich eben kann. Frei von der Arbeit und von Enkeln, wie ich gesund bin und natürlich auch wetterabhängig. Ich habe ja keine feste Verpflichtung. Und das ist natürlich auch sehr angenehm. Wie viel Zeit benutze ich? Mal ist das eine Stunde, mal ist das gar nichts, mal sind es mehrere Stunden. Sehr aufwendig ist aktuell das Gießen in den heißen Phasen, wo die Pflanzen anwachsen sollen. Zum Glück helfen 2 Anwohner in dieser Straße mit enormen Wasserspenden, was sie aus ihrem privaten Fundus natürlich unterstützen. Ganz wichtig ist natürlich der riesige Gewinn. Wir haben parallel jetzt neben den Unkosten und der Arbeit schöne Anlagen in unserem direkten Wohnumfeld. Unsere nachbarschaftlichen Kontakte sind gewachsen. Wir haben ein schönes Miteinander, aufmerksamere Nachbarschaft in jeder Hinsicht. Parallel sind auf den grünen Bereichen weniger Abfälle, weniger Hundekot und natürlich eine größere Vielfalt der Natur. Die Nahrung für Wildbienen, Falter, Schmetterlinge, Vögel, Fledermäuse und dergleichen dienen.
Wie können sich die Grünparten untereinander austauschen?
Über die Stadt treffen wir uns in der Regel im Frühjahr und im Herbst. Wir werden von der Stadt eingeladen und können uns gegenseitig motivieren. Aktuell konnte das seit letztem Jahr durch die Corona-Phase nicht stattfinden. Wünschenswert wäre es natürlich, dass dies bald wieder möglich ist und dass wir unter uns noch mehr Kontakte haben.
Wie wird man eigentlich Grünpate? Wo kann man sich für dieses Ehrenamt bewerben?
Der allererste Schritt ist natürlich, dass man ein städtisches Grün im Auge hat, das man betreuen möchte. Und der zweite Schritt ist die Kontaktaufnahme mit der Umweltabteilung, mit der Frau Lust, die einem dann weiterhilft und die Papiere abwickelt.
Werden Patenschaften verträglich geschlossen? Wie sind die Konditionen?
Ja, die Patenschaften werden vertraglich geschlossen mit einem einfachen Schreiben, von dem die Stadt wie auch der Grünpate jederzeit zurücktreten kann.
Dieses Ehrenamt gibt es, glaube ich, offiziell seit 2014. Inoffiziell arbeiten viele Leute schon privat an öffentlichen Anlagen in den 90er Jahren bereits, also schon sehr, sehr lange. Wissen Sie, wie viele Grünpaten es in Rödermark gibt?
Praktisch wahrscheinlich sehr, sehr viel mehr, aber meines Wissens nach bisher über 100. Es wäre natürlich wunderbar, wenn diese Zahl kontinuierlich wachsen könnte.
Wie erkennt man eigentlich, dass Grünpaten pflegen?
Wenn Sie an einem Grünpatenareal ein kleines Schild stehen haben, das von der Stadt dort angebracht wurde, Grünpaten pflegen diese Anlage, so ist das eine entsprechende Grünpatenschaft.
Vielen Dank, Frau Becker. Wir haben ja einiges über Grünpaten erfahren und hoffen, dass die Zahl der Grünpaten ständig steigen wird. Dankeschön.
Vielen Dank, Frau Dietrich, dass Sie dieses Thema für uns alle aufgenommen haben.
Na, fühlt sich jemand motiviert zum Mitmachen? Das wäre toll.
Freiwillige, ehrenamtliche Pflegekräfte im Grünbereich werden nach wie vor gesucht.
Melden Sie sich doch bitte bei Frau Christina Lust unter der Telefonnummer 06074 911 216.
Lernen Sie Ico kennen, ein Spezialball und seine Vielseitigkeit, was er alles kann und wem er hilft.
Lassen Sie sich überraschen, Sie werden staunen.
Ein Interview von mir mit Frau Sigrid Breslein und Herrn Hans Hethke, beide vom Vorstand des Freundeskreises Pro Moria e.V. aus Rödermark-Breidert.
Hallo und einen schönen guten Tag. Wir sitzen hier im Altenpflegeheim Haus Moria in Rödermark-Oberroden. Und wenn ich von wir rede, dann meine ich damit den ersten Vorsitzenden des Vereins Pro Moria Freundeskreis e.V., Herrn Hans Hethke, und die Schriftführerin Frau Sigrid Breslein. Wir haben uns hier getroffen, um einige Fragen zu stellen. Was ist denn zum Beispiel der Freundeskreis Pro Moria?
Ja, der Pro Moria Freundeskreis e.V. mit seinen mehr als 200 Mitgliedern ist ein Verein zur Förderung der Altenhilfe sowie der Hilfe für Menschen mit körperlicher und oder geistiger Behinderung. Und das Haus Moria, das wir vorrangig finanziell fördern, ist eine Pflegeeinrichtung und war auch die erste in Hessen, die zum Beispiel 1990 mit dem regulären Pflegeplätzen einen geschützten Wohnbereich eingerichtet hat, speziell für demenzerkrankte Personen. Jeder pflegebedürftige Mensch benötigt zum Beispiel ein hohes Maß an Betreuung und Zuwendung. Um diese Betreuung und Pflege optimal zu gewährleisten, wird im Haus Moria mehr Personal eingesetzt, als über den Pflegesatz finanziert wird. Und diese Mehrkosten werden vom Pro Moria Freundeskreis getragen.
Diese Mehrkosten, wie finanzieren Sie die eigentlich?
Da gibt es zwei Finanzierungsmöglichkeiten. Die eine ist, wie ich gerade schon sagte, wir haben über 200 Mitglieder, die einen monatlichen oder Jahresmitgliedsbeitrag bezahlen. Und diese Summen, die werden 1 1:1 direkt an das Haus Moria gegeben. Und dann leben wir Gott sei Dank noch in einer Situation, wo wir großzügige Spender haben von Banken, Institutionen, aber auch Privatspender. Und diese Spenden, die werden für die Therapie eingesetzt im Sinne von zum Beispiel Therapiebälle, hundegestützte Intervention und Ähnliches.
Also diese zusätzlichen Therapiemittel, wie zum Beispiel den genannten Ball, habe ich gerade vor mir liegen. Der ist etwa so 10 cm Durchmesser. Und eine Dame, die sich damit sehr gut auskennt, ist Frau Sigrid Breslein. Wozu setzen Sie den Ball gezielt ein?
Ja, der Ball kommt hier in jeder Etage eigentlich zum Einsatz. Deshalb haben wir auch 3 Bälle mittlerweile da, weil er so einen großen Erfolg hat. Die Leute werden zur Bewegung animiert, weil dieser Ball manchmal nur spricht oder Musik abspielt, wenn man ihn bewegt. Er fördert die Gedächtnisleistung durch bestimmte Rätselfragen. Oder es gibt auch Programme, wo man einfach nur zuhören kann, wenn Bewohner mal unruhig sind, dass sie vielleicht schlecht einschlafen, kann man ihn auch als Einzeltherapie nutzen.
Woher kommt denn eigentlich der Ball und wie nennt sich das Gerät?
Das ist ein Icho-Therapieball. Das Ganze war irgendwo ein Tipp an unseren ersten Vorsitzenden und wir haben uns dann im Vorstand beratschlagt und überlegt, ob das was wäre hier für das Haus und gerade für den Demenzbereich. Wir waren so davon überzeugt, dass wir gesagt haben, das schaffen wir jetzt an. Das war vom ersten Tag an von den Betreuern eigentlich zu hören, was das für ein tolles Gerät ist. Die Firma sitzt in Duisburg. Das sind junge Leute, die das Ganze entwickelt und programmiert haben.
Ja, also wirklich ein technisches Wunderwerk, wenn man es hier so sieht. Was kostet denn so ein Gerät?
So ein Ball kostet etwas mehr als 1400 Euro. Er sieht zwar unscheinbar aus, aber wenn man ihn dann mal erlebt hat, was alles in ihm drinsteckt und was er für die Bewohner bringt, und das ist ja eigentlich der Hintergrund, also das ist unglaublich, das muss man erlebt haben.
Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man diesen Ball zum Beispiel jetzt werfen kann oder aufschlagen kann, da ist er bestimmt zu wertvoll. Aber ich denke, da steckt ja noch mehr an Geheimnissen dahinter, was er für eine Auswirkung auf die Heimbewohner hat. Müssen die ihn anfassen oder was müssen die damit machen?
Er animiert einmal zur Bewegung. Das heißt, er gibt nur Geräusche von sich, wenn er bewegt wird. Er leuchtet in bunten Farben. Das Ziel ist eigentlich, dass die Leute auch, ich sag mal, dass wirklich ein Lächeln ins Gesicht kommt, dass die Freude haben. Ja, und das ist eigentlich auch für die Betreuer das Schönste, wenn dann plötzlich Leben in die Menschen kommt, die vielleicht vorher etwas teilnahmslos auch ein bisschen dabei waren.
Wie lebt denn der Ball auf? Wird der irgendwie ferngesteuert oder ist der automatisch?
Der Ball wird direkt eingeschaltet, aber er funktioniert nicht alleine, sondern es wird zu jedem Ball eine bestimmte Fernbedienung benötigt. Die wiederum wird von den Betreuern betätigt und die Betreuer entscheiden eigentlich auch, mit welcher Gruppe sie vielleicht welches Programm heute durchgehen. Es gibt auch Musikinstrumente, die imitiert werden können, also ist ganz individuell einsetzbar.
Und die Vielfalt der Programme, was kann man da alles außer Musik noch alles mit abspielen?
Es gibt Rätselfragen. Was wohl ganz toll ankommt, sind die Lieder auf Drehorgelbasis. Viele alte Lieder, teils Kinderlieder, Weihnachtslieder, flotte Musik, wo die Erinnerung wieder geweckt wird.
Das heißt, im Demenzfall würden da gerade Orgelmusik in die Kindheit zurückgehen, das Gedächtnis wieder wachrütteln?
Ja, genau das. Ich glaube, es war sogar jemand dabei, der im Heim noch gar nicht viel geredet hat, wo das Ganze plötzlich aktiviert wurde. Das ist doch toll.
Beispiele, Original von Schwester Sibylle.
Nenne einen Namen mit J.
Julia.
Zum Beispiel Julius.
Julius.
Sehr gut.
Nenne einen Beruf mit B.
Bahnbegleiter.
Zum Beispiel Bäcker.
Bäcker auch.
Wer den Pfennig nicht ehrt,
ist des Talers nicht wert.
Jetzt prüfen wir.
Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert.
Richtig.
Die Ratten verlassen
das sinkende Schiff.
Die Ratten verlassen das sinkende Schiff.
Richtig.
Ein jeder ist
des seines Glückes Schmied.
Prüfen wir jetzt.
Ein jeder ist seines Glückes Schmied.
Und bei welchen Fällen setzen Sie den Ball dann zum Beispiel ein?
Also in der Einzeltherapie bietet es sich an, wenn vielleicht ein Bewohner oder eine Bewohnerin unruhig ist oder auch abends schlecht zur Ruhe kommt, da bieten sich die Klanglandschaften an. Derzeit sind 2 Klanglandschaften installiert, einmal nur Waldgeräusche und einmal Strand, also Meeresrauschen, Windgeräusche, was also wirklich sehr beruhigend wirkt.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass bei diesem Ball gerade in der Einzeltherapie dann auch, sag mal, Leute angesprochen werden, die ja ansonsten den ganzen Tag vielleicht keine Kommunikation betreiben mit anderen Bewohnern oder vielleicht auch auch in sich gekehrt sind. Hat es da schon irgendwelche positive Ergebnisse gegeben?
Ja, also was wir von der Schwester Sibylle und auch den Betreuern gehört haben, ist, dass da wirklich Kommunikation zustande kommt, weil der Ball leuchtet und die Bewohner reden auch mal miteinander. Vielleicht nicht ein richtiges Gespräch, aber es findet was statt.
Also gemeinsames Lachen, gemeinsames Lächeln ist dann ansteckend für alle, die daran beteiligt sind. Wie ich sehe, hat der Ball auch eine Schutzhülle. Ist das natürlich ideal, dass man die Oberfläche reinigen kann und er von den Heimbewohnern zum Beispiel von einem zum anderen gegeben werden kann. Müssen die dann irgendwas Spezielles machen oder wie reagiert der Ball dann zum Beispiel auf Berührung oder indem man ihn ruhig hält?
Ja, also es gibt gerade die Musikstücke, die Drehorgelstücke, die sind so konzipiert, der Ball muss regelmäßig bewegt werden. Sonst hört die Musik auf. Der Ball ändert die Farbe von grün, wenn er bewegt wird, über gelb Richtung orange und bei rot geht er aus. Das heißt, die Bewohner werden dann von den Betreuern wieder animiert. Wenn ihr den Ball in die Hand nehmt, bewegt, dann geht die Musik weiter, dass die Bewohner eben ein bisschen mehr Bewegung haben.
Jetzt sind drei Bälle im Einsatz und Sie denken daran, mehr Personal und Bälle einsetzen zu können in dem Haus, um mehr Leute zu betreuen.
Wir sind mit den drei Bällen mehr als zufrieden und ausgelastet, aber es gibt so viele schöne Dinge, die noch in der Pipeline sind, wo wir sagen, jeder Euro, der gespendet wird für diese Therapie, der ist gut angelegt und dann irgendwann werden wir vielleicht wieder zusammensitzen und sagen, es gibt eine neue Idee.
Eine weitere neue Idee war die Therapie mit Hunden. Was hat das damit auf sich?
Auch da waren wir durch eine Information auf die Hundetherapie gestoßen und das hat ungefähr ein Jahr gedauert mit all den Institutionen zu sprechen und das Okay zu bekommen, Hunde einzusetzen. Und das haben wir überbrückt, indem eine ausgebildete Therapeutin, die mit diesen Hunden auf dem Körper des Liegenden oder der liegenden Person sind und dann dieses berühmte Lächeln ins Gesicht zaubern. Diese Hunde beißen nicht, bellen nicht, sind pflegeleicht und da gibt es ein wunderschönes Beispiel, das mich heute noch bewegt. Wir haben, als wir zum ersten Mal, das heißt die Therapeutin und die Schwester Sibylle, in den geschützten Bereich der Demenzstation gegangen sind, da ist ein Bewohner, von dem man glaubte, dass er gar nicht sprechen könnte, ist in die Hocke gegangen und hat diesen kleinen Hund gestreichelt und plötzlich hat er angefangen, ganze Sätze zu sagen und hat artikuliert, dass er Hundetrainer früher gewesen ist. Und die Schwester Sibylle konnte das gar nicht begreifen, dass es so etwas gibt.
Gut, haben jetzt viel Information bekommen und ich kann Ihnen nur wünschen, dass der Verein Pro Moria Freundeskreis e.V. mit vielen Spendern rechnen kann, auch in Zukunft. Besuchen Sie doch einfach die Homepage des Vereins promoria.de und ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch.
Dankeschön auch.
Nein, ich bedanke mich auch und ich hoffe, dass viele diesen Bericht hören und dass dieser Ball weiter ein großer Erfolg ist.
Das neue Motto Wegwerfen war gestern, heute zählt die Nachhaltigkeit.
Erfahren Sie mehr vom umfangreichen Service im Reparaturcafé in Rüdermark-Oberach, einer seit 5 Jahren wichtig gewordenen und anerkannten Institution im Ort, die schon viel Positives von sich reden gemacht hat.
Frau Ute Schmidt vom Städtischen Ehrenamtsbüro im Gespräch mit Herrn Georg Hake, aktiver ehrenamtlicher Akteur und Mann der ersten Stunde des Reparaturcafés.
Radiointerview Ute Schmidt mit Georg Hake, Gründungsmitglied des Werkstattcafés in Rüdermark. Hallo Georg, wer seid ihr und was macht ihr eigentlich?
Hallo Ute, also wir sind eine Gemeinschaft von Ehrenamtlichen, die Reparaturen an defekten Alltags- und Gebrauchsgegenständen vornehmen, um ein Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft setzen zu können, um Nachhaltigkeit zu fördern.
Wie ist das alles entstanden?
Also, im Leben gerufen wurde das Werkstattcafé 2016 von Elfi Pacht und Waltraud Kreier. Zwei ehrenamtliche Engagement-Lotsen, wie das heute auf Neudeutsch so heißt. Genderkorrekt sollte sie sogar wohl Lotsinnen heißen. Das alles wurde inspiriert durch eine europaweite Bewegung von Freiwilligen, Ehrenamtlichen, die mittels Repair-Cafés etwas gegen die stetige Verbindung unseres Planetens unternehmen wollen. In Deutschland sind derzeit rund 1500 Initiativen tätig, die meisten davon in Reparaturinitiativen organisiert. Die Mitgründer und Reparateure der ersten Stunde waren René und ich, beide im Ruhestand befindliche Elektroingenieure. Unsere Motivation war vor allem Spaß am Tüfteln und Freude daran, mit Menschen und brauchbaren Gegenständen wieder in Gang zu setzen.
Wow, das klingt ja sehr interessant. Ihr nennt euch Werkstattcafé. Was bedeutet denn der Zusatz Café?
Also das Zusatz Café dient eigentlich zur Überbrückung von Wartezeiten, während wir reparieren, wir ein kleines Verpflegungsangebot bereithalten, meistens in Form von Kaffee und Kuchen, oft selbstgemacht und immer kostenlos. Denn uns ist der soziale Effekt wichtig, da wir überwiegend ältere Klienten auch häufig alleinstehend und an althergebrachten hängen, zum Beispiel ein altes Bügeleisen, das defekt ist, doch noch gerne weiter benutzt werden soll. Leider findet sich kaum noch ein Elektrofachbetrieb, der es reparieren will und kann.
Warum will der Fachhandel nicht reparieren?
Also heute übersteigen die Reparaturkosten oft den Preis eines neuen Gerätes, denn die in den modernen Modellen verwendeten Materialien sind häufig nicht nur billiger, sondern auch noch kurzlebiger geworden. Somit schließt sich ein Teufelskreis.
Was machen eure Besucher, während ihr repariert?
Also wir versuchen, sie so weit wie möglich mit einzubeziehen und erklären ihnen die Vorgehensweise. Sie freuen sich dann, uns behilflich zu sein, und wir hören auch gleichzeitig immer öfter ihre täglichen Sorgen. Manchmal ein schwieriger Balanceakt. Wenn die Reparaturen dann auch noch gelingen, ist die Freude dann natürlich doppelt so groß.
Das kann ich mir gut vorstellen. Sag mal, wo repariert ihr eigentlich?
Wir haben im August 2016 in der alten Feuerwache in Oberroden angefangen. Allerdings durch Corona mussten wir leider 2020 unsere Reparaturdienste bis auf Weiteres unterbrechen und hoffen, dass es irgendwann wieder mal weitergeht. Der Reparaturbedarf ist auch stetig zugenommen. Wir sind dann 2017 wegen Platzmangel in die Räumlichkeiten der Halle Urbrach umgezogen. Zwischenzeitlich sind wir auf stolze 12 Reparateure angewachsen. Der überwiegende Teil der technisch begeisterten Mannen bestehen aus Ruheständler.
Lieber Georg, du hast mir auch berichtet, dass zu eurem Repair-Team auch 3 ehrenamtliche Damen dazugehören. Während die Herren mit den Gästen gemeinsam reparieren, organisieren die Damen einen reibungslosen Ablauf. Sie organisieren die Räumlichkeiten in der Halle Urbrach, kümmern sich um anfallende administrative Tätigkeiten und bieten bei Bedarf den Gästen hilfreiche Unterstützung beim Ausfüllen der Fragebögen an. Dazu versorgen sie euch und die Gäste mit frischem Kaffee und oftmals sehr leckeren selbstgebackenen Kuchen. Sie sind sozusagen die gute Seele des Werkstattcafés. Wo repariert ihr eigentlich?
Also wir reparieren in der Halle Urbrach und das jeweils am ersten Mittwoch eines Monats von 16 bis 19 Uhr.
Soweit ich weiß, in der Halle Urbrach im Mehrzweckraum. Oder ist es der Garderobenraum?
Ich glaube, es ist der Garderobenraum.
Alles klar. Und was repariert ihr so alles?
Naja, so ziemlich alles, was sich reparieren lässt. Vom Bügeleisen, Koffer oder sogar Röhrenradio, Weihnachtsbeleuchtung, Kinderspielzeug, Filmprojektoren, Föhns bis zum CD-Spieler natürlich und sogar vereinzelt mal einen Fernseher. Viele davon sind nicht immer leicht zu reparieren, weil Plastikteile verschlissen sind und eine Ersatzbeschaffung aussichtslos ist. An einen meiner ersten erfolgten Reparaturen einer Kuckucksuhr erinnere ich mich noch sehr gerne. Die Besitzerin, eine ältere Dame, konnte kaum glauben, dass die Uhr wieder funktionierte. Wie sie mir erklärte, hatte der örtliche Uhrmachermeister kein Interesse oder Zeit, sich damit zu beschäftigen. Ja, so kann es manchmal ausgehen.
Stimmt es, dass Sie auch Fahrräder reparieren?
Ja, das stimmt. Es fanden sich zwei sehr kompetente Herren ein, die im Außenbereich bei Wind und Wetter trotzen und den Drahtesel wieder gangbar machen wollen. Seit kurzem bieten wir auch Reparaturen an Rollstühlen und Rollatoren an, die den Besuchern persönlich gehören, also nicht etwa solche, die durch die Krankenkasse bereitgestellt werden.
Das klingt ja hochinteressant. Wie kam eigentlich der Name Werkstattcafé zustande?
Also das ist eine lustige Geschichte. Ursprünglich hatten wir uns Kaffeewerkstatt genannt. Das führte allerdings dazu, dass unsere Besucher überwiegend mit defekten Kaffeemaschinen uns konfrontierten, die außerordentlich komplex und zeitaufwendig zu reparieren sind. Im Nachhinein fanden wir heraus, dass die Besucher uns wegen des Namens Kaffeewerkstatt für Spezialisten von Kaffeemaschinen hielten. Als wir das erkannten, änderten wir natürlich unseren Namen sofort in Werkstatt Kaffee.
Gute Idee. Kostet das Reparieren etwas?
Nein, da wir ehrenamtliche Werkel und, wie schon gesagt, die Besucher beim Reparieren ihrer defekten Geräte mit einbeziehen. Konkret heißt das, dass wir sie lediglich bitten, hier und da mal mit anzupacken und so manche widerwilligen Geräte in der Position zu halten. Dabei erklären wir ihnen alles Weitere. Gelegentlich hören wir aber dann auch unseren Besuchern, dass sich früher der Partner um all diese Dinge gekümmert habe. Wir versuchen dann mit ein wenig Anteilnahme Trost zu spenden. Am Ende einer gelungenen Reparatur freuen wir uns dann über ein anerkennendes, lächelndes Dankeschön.
Und was macht ihr, wenn es mit einer Reparatur mal nicht klappen sollte?
Naja, natürlich bleibt das Scheitern einer Reparatur nicht aus. In der Regel sehen die meisten Besucher das auch ein und sind trotzdem dankbar für die Zeit, die wir uns für sie genommen haben. Vereinzelt gab es aber auch solche, die da ungeduldig waren. Deshalb haben wir vorsorglich ein Hinweisschild mit folgendem Text erstellt. Wir, das Werkstattcafé-Team, arbeiten hier ehrenamtlich und möchten Sie vor allem um Geduld, Zeit und keine überzogenen Erwartungen bitten. Wir sind keine professionelle Werkstatt, verfügen nicht über Spezialkenntnisse aller Geräte und Ersatzteile können nicht bereitgestellt werden, da ist nur der Fachhandel zuständig. Gemeinsam mit Ihnen möchten wir versuchen, Geräte mit leicht erkennbaren Defekten zu reparieren. Leider ist das bei der heutigen komplexen Technik nur bedingt möglich. Wir hoffen aber auf Ihr Verständnis, wenn es mal nicht klappt. An einen Besucher erinnere ich mich noch sehr gut. Er kam immer wieder mit weiteren defekten Geräten, die wir reparieren sollten. Auf meine Frage hin, was denn mit den reparierten Geräten gemacht werden, erwiderte er im Internet verkaufen. Nachdem er mein etwas ärgertes Gesicht sah, kam er, Gottlob, nicht mehr wieder.
Das kann ich mir gut vorstellen. Lieber Georg, wer darf denn alles zu euch kommen?
Einfach alle. Alle, die etwas zum Reparieren haben.
Und wie hoch ist eure Erfolgsquote?
Ja, sie liegt so ungefähr bei 50, manchmal sogar auch bei 60%. Das ist unterschiedlich.
Das ist aber schon gut. Was unterscheidet euch denn von etablierten Werkstätten?
Zunächst wollen wir und dürfen wir uns mit etablierten Werkstätten nicht messen. Denn anfänglich waren die verbleibenden wenigen Fachbetriebe hier in Rödermark von unserem Vorhaben nicht sehr angetan und witterten Konkurrenz. Darüber hinaus scheitern Reparaturen bei den heutigen vielfältigen technischen Geräten allein schon an der Komplexität und des damit verbundenen Zeitaufwands. Ersatzteile, die teuer erst aus fernen Ländern beschafft werden müssen, erübrigt alles Weitere. Hinzu kommt noch ein hoher Stundenlohn im Fachbetrieb, der die Reparatur dann unwirtschaftlich macht. Wir jedenfalls wollen lieber reparieren, soweit es dann möglich ist. Wegwerfen wollen wir nicht. Benötigte Ersatzteile, wenn noch erhältlich, bitten wir unsere Besucher zu beschaffen, um damit den alten Geräten ein zweites Leben zu ermöglichen. Tja.
Lieber Georg, dann wünsche ich dir und dem gesamten Werkstattteam noch weiterhin viel Freude, Spaß bei eurem Ehrenamt und dass ihr möglichst noch viele, viele Geräte hier in unserem schönen Rödermark reparieren könnt. Ich danke dir.
Ich bedanke mich, Ute. Schönen Tag noch.
Tschüss. Übrigens, das Werkstattcafé Rödermark startet wieder durch. Immer am ersten Mittwoch im Monat. Das ehrenamtliche Team bietet den Service wieder erstmalig an am 4. August von 16 bis 19 Uhr in der Halle Urberach.
Um Wartezeiten zu vermeiden, bitte vorher anmelden unter der Telefonnummer 06074-911-650 oder per E-Mail an ehrenamtsbüro@rödermark.de. Bitte beachten, Zugang erhalten nur Personen, die entweder völlig geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Und jetzt ein paar Veranstaltungstipps.
Ab 13. Juli Wiedereröffnung des Badehauses in Urberach. Infos zu den Corona-Regeln und auch zu angebotenen Außenkursen finden Sie auf der Homepage des Badehauses badehaus-rödermark.de.
Am 13. und 20. Juli um jeweils 20 Uhr. Der Film des Monats im Kino Urberach, Mrs. Taylor's Singing Club.
Am 15. Juli um 16 Uhr, Weit weg, eine musikalische Liebeserklärung an die Welt und an Wien von Cobario, vom Alternativen Zentrum im Hof Dieter Oberfranz Urberach.
Am 17. Juli um 18 Uhr, Berlin 21, von den Streetworkers im Jazzclub Oberroten. Eine musikalische Weltreise mit Blues, Latin und Jazz.
Am 18. Juli um 17.30 Uhr Red Rooster Rödermark in Urberach präsentiert Ignaz Netzer mit Blues, Gospel and More.
Am 20. Juli um 20 Uhr Staunen hält jung. Zauberkunst mit Andreas Fleckenstein am Theater und Nedelmann in Urberach.
Am 25. Juli um 16 Uhr die Schifava String Band, Ukulele, Gitarre und Gesang am Theater und Nedelmann in Urberach.
Am 1. August um 16 Uhr gut möglich, Kabarett mit Severin Gröbner vom Alternativen Zentrum im Hof Dieter Oberfranz Urberach.
Vom 16. Juli bis 18. August öffnet wieder der TS Sommergarten. Der Ferienbiergarten während der Sommerferien in Oberroden auf dem Gelände des Vereins.
Und weitere Infos auf der Webseite kultursommer-rödermark.de.
Der Ausländerbeirat Rödermark wurde im März 2021 neu gewählt. Gerade der richtige Zeitpunkt, um heute etwas mehr über dieses Gremium zu erfahren und auch einmal die jüngeren Mitglieder vorzustellen.
Frau Jelis Basal hat sich deshalb zum Erfahrungsaustausch getroffen mit den aktiven Frauen Sahide Demiral, Moazama Haidari und Fatma Gümüş. Sahide Demiral ist die Vorsitzende des Ausländerbeirates und kann uns daher einiges über die Arbeit dieses Gremiums erzählen und warum hier echte Frauenpower am Start ist.
Hallo zusammen, wir sind hier vier Damen, die sich zum Thema junge Menschen im Ausländerbeirat austauschen werden. Kurz zu meiner Person, mein Name ist Jelis Basar und als gebürtige Orbischerin bin ich jetzt seit über 10 Jahren im Ausländerbeirat tätig und das als Geschäftsführerin, aktuell auch als Delegierte im Kreis Ausländerbeirat. Genug von mir, ich übergebe das Wort an Frau Demiral, die uns einen Einblick in den Ausländerbeirat geben wird. Sahide, du hast das Wort.
Hallo zusammen, zu meiner Person, ich heiße Sahide Demiral, komme aus der Türkei, aus der Gegend von Antalya. Lebe seit 46 Jahren hier in Urberach, somit länger als Weltorwische als welche, die geboren sind. Ich arbeite als Jobcoach in Dietzenbach, habe natürlich auch somit auch mit vielen Menschen zu tun. Seit 2005 bin ich gewähltes Mitglied im Ausländerbeirat und seit zweiter Legislatur bin ich die Vorsitzende vom Ausländerbeirat. Ja, was macht der Ausländerbeirat oder wie sind wir überhaupt entstanden? Das war 1994 im Januar, der Herr Dürkal Demiş als erster Vorsitzender und seit der Zeit gibt es uns, zu unseren jetzigen Mitgliedern sind 15 Mitglieder, 10 Frauen und 5 Männer. Letztes Jahr war das gerade umgekehrt, also wir sind Frauenpower. Vor allen Dingen bei der Aufstellung der Liste war es mir sehr wichtig, dass wir dieses Mal wirklich sehr viele junge Leute dabei haben, die Interessen auch von ihnen vertreten werden können. Unser jüngstes Mitglied ist 20 und unser ältestes 64 Jahre alt. Auch verschiedene Länder, das ist sehr wichtig für uns. Wir haben 7 Nationen im Ausländerbeirat. Wir arbeiten sehr eng mit den Integrationsbeauftragten, auch mit dem Quartiersmanagern im Schillerhaus zusammen. Ja, Ausländerbeirat ist genauso wie die Parteien auch vertreten in den städtischen Ausschüssen.
Wir treten in den verschiedenen Präsenzrat, Integrationsrat und so weiter. Auch im Seniorenbeirat sind wir genauso vertreten. Ja, was hat Ausländerbeirat bis jetzt hier in Rödermark gemacht? Wer uns eigentlich kennt, weiß schon, dass wir viel aktiv sind und auch miteinander das Gestalten drauf sind. Gestalten die politische Arbeit für Migrantinnen und Migranten, setzen für das friedliche Miteinander und den gesellschaftlichen Zusammenhalt alle ein, also das sind Brückenbauer. Engagieren wir uns gegen Rassismus, Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit sowie jeglicher Extremismus. Wir sind in den Schulen auch eine parlamentarische Demokratie zu leben und zu erleben. Wie gesagt, wir sind Brückenbürger zwischen Behörden, Institutionen und Migranten- und Migrationsorganisationen. Wir aktivieren, unterstützen und begleiten das ehrenamtliche Engagement in der Stadt Rödermark. Wir sind Netzwerker und Ansprechpartner vor Ort, Vermittler in Konfliktsituationen und wir sind Berater und Begleiter von Migrantinnen und Selbstorganisationen und kommunalen Institutionen. Es macht einem sehr große Freude zu arbeiten fürs Ausländerbeirat. Ja, und ich freue mich schon für die nächste Zeit mit unserem neuen Team wirklich aktiv zu arbeiten. Wer uns kennenlernen möchte, kann uns gerne auf unserer Internetseite auch gehen von der Stadt und auch in den öffentlichen Sitzungen uns besuchen kommen. Danke euch.
Vielen Dank, Saide. Jetzt reiche ich unseren beiden jungen und jüngsten Mitgliedern das Wort. Liebe Mazemeh, liebe Fatma, bitte stellt euch kurz vor und erzählt uns eure Motivation und Ziele, die euch dazu bewegt haben, im Ausländerbeirat mitzumachen. Mazemeh, du darfst starten.
Hallo alle zusammen, ich bin die Mazemeh Haidari. Ich bin 21 Jahre alt und lebe seit 11 Jahren hier in Deutschland. Und ursprünglich komme ich aus dem Iran. Zurzeit arbeite ich als Büroangestellte und werde ab Oktober Soziologie und Wirtschaftswissenschaften als Nebenfach studieren. Ich war und bin als Lotsin tätig. Dadurch habe ich viele Probleme der Migranten und Migrantinnen mitbekommen. Leider hatte da keinen großen Einfluss und konnte nicht viel bewirken. Und auf das Ausländerbeirat bin ich aufmerksam geworden, als ich bei einer Infoveranstaltung teilgenommen habe, die von Yeliz und Sahide geführt wurde. Und dadurch habe ich dann bemerkt, dass der Ausländerbeirat viel bis jetzt bewirkt hat und dass man als Mitglied einen doch größeren Einfluss hat, als ich dachte. Daher bin ich hier dabei, um mich für die Probleme der Migranten und Migrantinnen einzusetzen.
Lieben Dank, Mazemeh. Und dann Fatma, was waren deine Motivation und Ziele?
Hallo alle zusammen, ich bin Fatma Gümüş, bin 23 Jahre alt und gebürtige Rödermerkerin. Ich bin vom Beruf her Sozialpädagogin und arbeite an einer Grundschule. Dieses Jahr wird mein erstes Jahr im Ausländerbeirat und ich bin wirklich sehr glücklich darüber. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit unserem Team und unseren Mitbürgern. Mich motiviert es sehr, dass ich den Menschen helfen kann. Und ich denke, dass ich auch die passende Reichweite dazu habe. Und mein Ziel ist es vor allem, die Interessen und die Bedürfnisse der Menschen für ein friedliches Miteinander zu unterstützen.
Ich danke euch für den Austausch. Wer den Ausländerbeirat und seine Tätigkeiten kennenlernen will, ist natürlich herzlich willkommen, an unseren öffentlichen Sitzungen teilzunehmen. Die Termine findet ihr auf der Homepage der Stadt Rödermark. Ich wünsche uns eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Jung und Alt und bleibt gesund.
Jung, einsam und gelangweilt? Das muss doch nicht sein. Bei uns erfährst du, was die Jugendabteilung im Schillerhaus in Rödermark-Urberach dir so alles bietet. Der zentrale Treffpunkt für junge Leute hat wieder geöffnet. Also, vorbeikommen!
Eigentlich wollte ich spontan etwas über die Rap-AG berichten, doch das werde ich bald nachholen, versprochen. Stattdessen gibt es ein paar Infos von Frau Stefanie Grab, zuständig für die Jugendarbeit in Rödermark.
Um überhaupt mit den Fragen anzufangen, müssen wir erst wissen, was das Schillerhaus überhaupt ist.
Das Schillerhaus ist ein Mehrgenerationenhaus und ein Stadtteilzentrum. Hier finden viele Sachen statt, die von jung bis alt alle Menschen nutzen können. Vor der Pandemie gab es ganz viele tolle Dinge, wie zum Beispiel Seniorenfrühstück, Seniorendisco, es gab einen Kids-Treff, es gibt den offenen Jugendtreff. Und es gab ganz viele Angebote und Veranstaltungen von Vereinen, aber es wurde auch vermietet, zum Beispiel für Familienfeiern am Wochenende.
Was macht denn das Schillerhaus so besonders?
Das Schillerhaus ist so besonders, weil hier viele Kinder und Jugendliche, die ringsherum in den Häusern und Straßen wohnen, ganz einfach nachmittags hierher kommen können, um ihre Freizeit zu verbringen. Ohne dass sie ein Fahrrad brauchen, ohne dass sie in die Bahn steigen müssen oder von den Eltern irgendwo hingebracht werden müssen. Das Haus ist auf ab 15 Uhr und jeder, der möchte und älter als 10 Jahre ist, kann vorbeikommen.
Hallo? Am Dienstag und am Donnerstag kann man hier immer im Leseklub kommen. Und am Montag ist es hier immer um 16 Uhr Hausaufgabenbetreuung. Kann man immer Hausaufgaben machen. Und manchmal gehen wir klettern im Jutz Oberroden.
Was gibt es denn hierüber für Angebote?
Also in der Jugendarbeit gibt es den offenen Jugendtreff. Die Jugendlichen können kommen und können Billard spielen oder Tischtennis oder die Playstation benutzen oder ganz viele andere Spiele. Wir haben auch immer Mal- und Bastelsachen da. Wir malen verrückte Bilder auf Leinwänden und machen ganz viel Farbsauerei. Wir haben aber auch eine Rap-AG und ein Tonstudio, wo ältere Jugendliche kommen, ihre eigenen Texte aufnehmen, die mit Beats hinterlegen, aufnehmen und fertig produzieren. Und in den Sommermonaten, wenn es manchmal viel zu heiß ist, um ins Schillerhaus zu gehen, sind wir von der Jugendarbeit auch oft auf dem Platz hinter dem Badehaus. Da gibt es nämlich den Skatepark Rödermark und da gehen wir gerne hin, um dort mit den Jugendlichen, die da Sport machen, skaten, Roller fahren oder auch Fußball spielen und bolzen, im Gespräch zu bleiben und zu hören, was die so bewegt. Die kommen nämlich nicht ins Schillerhaus, weil hier darf man drinnen nicht Skateboard fahren.
Was würdest du hier noch verbessern wollen?
Also ich hätte gern, wenn wir halt Sommer haben, also so sonnig, dann können wir hier also hintere Seite gehen und Spiele spielen.
Und was wünschen Sie sich hier für Veränderungen?
Also ich fände es total klasse, wenn ich ganz viel Geld hätte und es machen dürfte, einen Pool hinter dem Haus auf der Wiese zu haben. Dann könnte man da nämlich baden gehen. Und was ich wirklich richtig toll fände, wäre, wenn das Tonstudio größer wäre. Weil das ist ein ganz kleiner Raum und momentan mit den Hygienebedingungen dürfen nicht so viele Leute gleichzeitig rein. Und es war immer so ein schönes Gruppengefühl in der Rap-AG, was jetzt leider mit dem Corona nicht mehr sein darf. Deswegen wünsche ich mir eigentlich ein mindestens viermal so großes Tonstudio für die Jugendarbeit.
Also erstmal bedanke ich mich an Sie, dass Sie sich überhaupt die Zeit genommen haben. Wir werden jetzt aber öfters Beiträge über die Jugendarbeit hier in Rödermark liefern und werden uns mit der Rap-AG treffen und noch ein Interview mit dem Skatern in Skaterpark hier in Rödermark führen. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal.
Danke. Ciao. Bis bald.
Das war's für heute.
Wir bedanken uns fürs Zuhören.
Wünschen Ihnen alles Gute, Gesundheit
und weiterhin viel Spaß mit Radarradio Darmstadt.
Gerne nehmen wir Ihr Feedback entgegen. Besuchen Sie unsere Homepage rödermark.de/radioinitiative und
schreiben Sie etwas ins Gästebuch oder schicken Sie uns eine E-Mail an radio@rödermark.de.
Auch sind neue Akteure, Ideen und Vorschläge in unserer Radioinitiative Rödermark herzlichst willkommen.
Ansprechpartnerin dafür ist Frau Katja Merten unter der Telefonnummer 06074 911 350.
Wir hören uns wieder am 8. August 2021 von 17 bis 18 Uhr. Radioinitiative Rödermark.
Bis bald und tschüss.